24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgen-Podcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Wir blicken heute auf den Auftakt der Sommertour von Bundeskanzler Christian Stocker. Im Gespräch äußert sich der Regierungschef zur Kritik an der Finanzierung, dem Auswahlverfahren der Gäste und aktuellen innenpolitischen Reformen wie der Wehrpflicht. Zudem analysieren wir die jüngste diplomatische und militärische Zuspitzung im Iran-Konflikt durch die US-Administration und berichten über zwei besorgniserregende Vorfälle mit Airsoft-Waffen in der Wiener Innenstadt. Zum Abschluss widmet sich SPÖ-Chef Andreas Babler den gesundheitlichen Belastungen durch anhaltende Hitzewellen und fordert gesetzliche Anpassungen beim Wohn- und Hitzeschutz. Alles, was heute wichtig ist, kompakt verpackt in den nächsten Minuten. Wir starten direkt durch.
Österreich Story.
Unter dem Titel Österreich im Gespräch hat Bundeskanzler Christian Stocker gestern im niederösterreichischen Tulln seine bundesweite Sommertour gestartet. Vor rund 200 ausgewählten Gästen stellte sich der Regierungschef den Fragen der Bürger. Doch bereits im Vorfeld der Tour gab es heftige Debatten. Kritiker werfen der ÖVP vor, eine parteipolitische Werbetour über das Budget des Bundeskanzleramts zu finanzieren. Auch das Auswahlverfahren der Teilnehmer durch den Meinungsforscher Peter Hayek stieß auf Diskussionen. Wir haben Bundeskanzler Christian Stocker beim Tourauftakt mit den Vorwürfen konfrontiert, nach den Kosten gefragt und auch die anstehende Reform der Wehrpflicht sowie den Transitstreit am Brenner thematisiert.
Es ist wichtig, die Umfragen sind nicht zufriedenstellend, aber die Sommertour ist keine Reaktion auf die Umfragen, sondern die Sommertour dient dazu und soll dazu dienen, dass die Regierungspolitik auch unmittelbar vermittelt wird, vom Bundeskanzler direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist das Ziel dieser Bürgergespräche, zuzuhören, Antworten zu geben, das eine oder andere Anliegen mitzunehmen und auch für Ideen offen zu sein, die an mich herangetragen werden.
Es gibt jetzt Kritik, dass eine ÖVP-Parteiveranstaltung bezahlt vom Bundeskanzleramt. Was entgegnen Sie denn?
Es ist keine Parteiveranstaltung, sondern es geht darum, die Regierungspolitik zu vermitteln. Und wir machen ja die Bundesländertage, die die Partei finanziert, weiter. Ich bin morgen im Burgenland auf einem Bundesländertag. Das ist von der Partei finanziert. Das heute ist Regierungsarbeit. Und in einer Demokratie, glaube ich, ist es auch legitim, dass der Regierungschef, der die Koordination der Regierung vorzunehmen hat, auch die Arbeit direkt dem Bürger vorstellt und mit ihm ins Gespräch kommt, auch Kritik entgegennimmt, die an die Regierung gerichtet ist und nicht an Parteien.
Ist das auch eine Option, dass eben Außenministerin bei der Reise mehr und bei Herrn Babler auch hier sind, wird das in Zukunft sein?
Das war durchaus auch eine Option, vielleicht wird es auch in Zukunft so sein. Jetzt ist der Start einmal so, wie er begonnen wird, mit mir als Regierungschef. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, auch wie sich das Format entwickelt.
Wie gut ist denn die Tour bisher gebucht?
Ich glaube, die Tour ist sehr gut gebucht. Heute haben wir sozusagen Full House. Das Kapazitätslimit von 200 Personen ist erreicht. Wird vielleicht nicht überall sein in den Bundesländern. Niederösterreich ist auch ein großes Bundesland, das zweite Land, mein Heimatbundesland. Ich freue mich sehr, dass wir hier im Haus der Digitalisierung starten und sozusagen voll ausgebucht sind.
Wie schaut es mit den Kosten aus? Wie viel kostet das Ganze?
Wir werden die Kosten, wenn sie abgerechnet sind, bekannt geben. Im Vorhinein wissen wir sie nicht. Wir haben uns aber bemüht, dass wir sehr kostenbewusst vorgehen, dass wir auch viel in-house machen. Wir haben keine Agentur beschäftigt. Die Marketingmaßnahmen sind alle im Bundeskanzleramt geplant und umgesetzt worden. Und daher gehe ich davon aus, dass diese Tour im Vergleich zu ähnlichen Formaten der Vergangenheit auch sehr günstig sein wird.
Bei der Online-Registrierung als Gast musste man ja unter anderem auch die politische Orientierung angeben. Von einem Meinungsforscher wurde dann ausgesucht, wer teilnehmen darf. Warum das alles?
Mir ist es darum gegangen, dass nicht ich mein Publikum aussuche, dass ich mir keine Fragen bestelle, sondern dass es wissenschaftlich und objektiv erfolgt. Deshalb haben wir uns entschieden, dass die Auswahl durch Peter Hayek vorgenommen wird, nach Kriterien, die er vorgegeben hat, die kommen nicht von mir und die wahrscheinlich in ihrer Grundlage haben, dass es eben wissenschaftlich und objektiv sein soll.
Es gibt auch innerparteiliche Kritik an der Bundes-ÖVP, zuletzt Landeshauptmann Stelzer aus Oberösterreich. Wie stark nehmen Sie diesen Gegenwind wahr?
Wer Politik macht, steht in der Kritik. Das war in der Vergangenheit so, das ist jetzt so, wird auch in Zukunft so sein.
Vorher gab es auch die Frage nach der Wehrpflicht, oder nach der Reform der Wehrpflicht. Und da haben Sie gesagt, im Sommer soll es auf jeden Fall eine Entscheidung geben. Jetzt liegen allerdings zwei Modelle gerade vor, 8+2, wie die Kommission sagt, oder eben 6+3. Wo stehen Sie denn jetzt und wird es wirklich jetzt im Sommer eine Entscheidung geben?
Die Partei hat sich klar positioniert als Volkspartei und ich als Bundesparteiobmann. Wir haben 8+2 präferiert. Eine Lösung heißt aber, dass man einen Kompromiss in der Regierung finden muss. Und darum geht es mir jetzt. Ich wünsche mir, dass wir im Sommer einen Kompromiss in der Regierung finden, weil es eine Frage ist, die zu lösen ist. Die Landesverteidigung müssen wir ernst nehmen. Und das bedeutet, dass wir auch den Wehrdienst reformieren müssen. Es hat eine Kommission dazu mehrere Vorschläge gemacht. Und wie immer wir uns dann entscheiden und wo immer wir uns finden, es sollte sehr nahe an den Vorschlägen der Kommission orientiert sein.
Wie gesagt, in der Kommunalpolitik ist prinzipiell, haben Sie einen direkteren Zugang gehabt. Was erwarten Sie sich jetzt? Wie viel Kritik werden Sie sich, glauben Sie, anhören müssen?
Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß auch nicht, was ich mir anhören muss. Es ist so, dass ich mir alles gerne anhören will. Deshalb bin ich hier.
Im Transitstreit, der droht Österreich zu verlieren. Der EuGH-Generalanwalt hat heute in wesentlichen Punkten den Standpunkt Italiens gesprochen. Was sagen Sie dazu?
Dieses Thema beschäftigt uns ja auch schon seit längerer Zeit. Wir werden über Gerichtsverfahren die Situation am Brenner nicht lösen können. Und das Bestreben war ja, und da habe ich mich auch selbst eingebracht, dass unabhängig von diesem Gerichtsverfahren und wie immer dieses Gerichtsverfahren ausgeht, eine Lösung gefunden wird für die Menschen am Brenner und auch eine Lösung für den Verkehr, für den Transit. Da gibt es mehrere Modelle. Slot-System ist ein Stichwort. Wir haben das besprochen in Italien mit meinen Gesprächspartnern, mit der Frau Premierministerin Meloni, ich habe es mit dem Landeshauptmann von Südtirol besprochen, ich habe es mit Markus Söder besprochen, mit Friedrich Merz. Es geht auch um die Zulaufstrecke. Da gibt es viele Themen, die zu lösen sind. Wir werden es nicht durch ein Gerichtsverfahren gelöst bekommen.
Das heißt, die Gerichtsentscheidung spielt keine Rolle?
Die Gerichtsentscheidung wird das, was an das Gericht herangetragen wird, beantworten und lösen, aber das wird das Problem am Brenner nicht lösen. Das heißt, wie immer diese Entscheidung ausgeht, wir werden dort eine Lösung finden müssen für die Menschen, die dort wohnen und für den Transit in Europa. Das kann man nur in Zusammenarbeit der betroffenen Länder erreichen und darum bemühe ich mich.
Top Story des Tages.
Wir wechseln auf die internationale Bühne, wo sich der geopolitische Konflikt im Nahen Osten weiter verschärft. Berichten zufolge forciert US-Präsident Donald Trump trotz erklärter Präferenz für eine diplomatische Lösung eine strategische Zunahme des militärischen Drucks auf den Iran. Nach Beratungen im Weißen Haus stehen Angriffsoptionen auf iranische Infrastruktureinrichtungen im Raum, darunter auch die Atomanlage am Pickaxe Mountain sowie die für den Ölexport zentrale Insel Karg Island. Die US-Marine hat unterdessen eine Blockade iranischer Häfen initiiert, um die Ölausfuhr des Landes zu unterbinden. Nach Zwischenfällen mit Tankern in der Straße von Hormuz und gegenseitigen Angriffen auf Stützpunkte im Persischen Golf verzeichnen die internationalen Energiemärkte bereits spürbare Auswirkungen. Wir blicken auf die militärischen und wirtschaftlichen Details dieser Eskalation.
US-Präsident Donald Trump setzt gerade im Iran-Krieg auf eine weitere militärische Eskalation. Laut einem Insider-Report des Wall Street Journals habe sich der Präsident nach internen Beratungen dazu entschlossen, obwohl er nach wie vor insgesamt natürlich eine diplomatische Lösung mit Teheran vorziehen werde. Danach schaut es derzeit nicht aus, obwohl die Hintertür noch leicht offen gehalten wird. Realität ist eine Bombardierung iranischer Ziele durch die amerikanischen Streitkräfte, nun jeden Tag, auch in den letzten Stunden, neue Angriffe und Gegenschläge der Iraner gegen US-Basen im Golf. Der Ölpreis mittlerweile gestiegen, denn die Straße von Hormuz ist mehr oder weniger blockiert. Donald Trump soll nun beraten über neue Angriffsziele, darunter möglicherweise der sogenannte Pickaxe Mountain. Das ist eine Atomanlage der Iraner, die bisher noch nicht bombardiert wurde, tief versteckt im Feld. Und ein möglicher Einsatz von Bodentruppen wird erwogen oder diskutiert zumindest. Hier könnte die Ölinsel Karg Island im Visier stehen. Über diese Insel wickelt der Iran seine gesamten Ölexporte ab. Und natürlich in Kraft getreten ist die amerikanische Blockade iranischer Häfen, also das Stoppen von Frachtern beim Ein- und Auslaufen in diesen Häfen. Dadurch soll Irans Ölexportmaschinerie zum Stillstand gebracht werden. Und hier feuerten die Amerikaner auf einen iranischen Tanker, der die Funksprüche nicht wahrgenommen hat, sich widersetzt hat und versucht hat, einen dieser iranischen Häfen anzulaufen. Die Zeichen jedenfalls am Golf stehen weiter auf Sturm und es könnte noch viel schlimmer kommen.
Crime des Tages.
Zurück in der Bundeshauptstadt ermittelt die Wiener Polizei nach zwei Vorfällen in der Nacht auf Donnerstag, bei denen täuschend echte Waffen eine Rolle spielten. Im Bezirk Mariahilf eröffnete ein bislang unbekannter Täter aus einem Fahrzeug heraus das Feuer auf zwei Passanten vor einem Imbissstand. Die Opfer blieben unverletzt, da sich die Tatwaffe im Nachhinein als Airsoft-Pistole herausstellte. Nur wenig später kam es im selben Bezirk zu einem weiteren Vorfall, bei dem ein Mann nach der Ablehnung eines Suchtmittelangebots verfolgt wurde. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen Mietwagen sicherstellen, in dem entsprechende Projektile aufgefunden wurden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und einem möglichen Zusammenhang der beiden Taten laufen auf Hochtouren. Die Einzelheiten dazu im Bericht.
In der Nacht auf Donnerstag ist es in Wien-Mariahilf zu einer Schießerei gekommen. Zwei Personen hatten sich bei einem Imbissstand befunden, als plötzlich um ungefähr 2.45 Uhr in der Webgasse ein Auto heranfuhr. Der Fahrer hatte eine täuschend echt aussehende Schusswaffe und eröffnete sogar das Feuer. Er traf die beiden Gäste im Rücken, doch sie blieben unverletzt, denn es stellte sich heraus, dass es sich lediglich um eine Airsoft-Waffe gehandelt hatte. Eine direkt darauf eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Noch in derselben Nacht, nur wenig später, gab es sogar einen ähnlich gelagerten Fall. Ein 35-jähriger Mann wurde von drei unbekannten Personen aus einem Auto heraus angesprochen. Sie hatten ihm Suchtmittel angeboten, was er aber verneinte. Daraufhin verfolgten sie ihn, doch ihm gelang zum Glück die Flucht. Kurz darauf konnte er die Einsatzkräfte informieren, die innerhalb kürzester Zeit vor Ort waren. Daraufhin konnten sie bei einer groß angelegten Fahndung einen Mietwagen finden, bei dem sich weitere Airsoft-Kugeln befunden hatten. Ob die beiden Fälle in einem Zusammenhang stehen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Ermittlungen, die laufen auf Hochtouren.
Österreich Story.
Zum Abschluss blicken wir auf die parlamentarische Debatte über die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels auf den Wohnbau und die Arbeitswelt. SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler thematisierte im Bundesrat die zunehmenden gesundheitlichen Belastungen durch extreme sommerliche Hitzeperioden in Ballungsräumen.
Die vergangenen Wochen haben uns allen gezeigt, wie sehr die Hitze inzwischen unseren Alltag bestimmt, auch in den eigenen vier Wänden. Sie können sich sicher noch sehr gut an die massive Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad erinnern und damit sind Sie nicht allein in unserem Land. Sie und auch mich haben sehr viele Zuschriften auch erreicht zu diesem Thema. Frau aus der Bundeshauptstadt, die mir in Erinnerung ist, die sie geschrieben, auch sehr dramatisch beschrieben hat, dass sie mit ihrem herzkranken Mann zu Hause liegt, dass sie eigentlich in einer Wohnung ist, die im Eigentum sie befindet und gut gedämmt ist, aber auch die Außenbeschattung und nächtliches Querlüften nicht mehr ausgereicht haben, die Temperatur unter 28 Grad zu bringen. Ich habe das Privileg gehabt, auch einige Jahre selber als Schichtarbeiter in einer Fabrik tätig zu sein. Der weiß, unter Tag schlafen ist doch manchmal bei niedrigen Temperaturen schon sehr schwer. Aber es ist eine Voraussetzung dafür, dass man am nächsten Tag aufstehen kann, seine Leistung bringen kann, seine Arbeit verrichten kann und ganz konkret in der Pflege natürlich auch sehr verantwortungsvoll mit anderen Menschen umgehen muss, noch so schwierigen Nächten, auch wenn man in der Nachtschicht ist. Und sehr geehrte Damen und Herren, eine Wohnung muss ein Ort zum Wohlfühl sein, ein Rückzugsraum, in dem wir Ruhe finden, ein Ort, an dem die Kinder schlafen können, an dem ältere Menschen sich ausruhen können und an dem man sich nach einem langen Arbeitstag eben entspannen und erholen kann. Und das war, und so klar muss man das sagen, wenn man auch mit den Menschen im Dialog ist, während der Hitzewelle in vielen Wohnungen nicht mehr der Fall. Und wenn in einer Wohnung dauerhaft Temperaturen von an die 30 Grad herrschen über lange Zeiträume, dann sprechen wir nicht mehr über eine sommerliche Unannehmlichkeit. Dann geht es um Schlafmangel, dann geht es um Kreislaufprobleme, da geht es um gesundheitliche Risiken und um die Frage, ob Menschen ihre eigene Wohnung überhaupt noch normal nutzen können. Die Klimakrise verändert unser Land. Sie verändert unsere Städte, unsere Arbeitswelt und unser Wohnen. Und darauf müssen auch unsere Gesetze sehr rasch und effektiv reagieren. Wir werden die Klimakrise, die Erderhitzung nicht mit Klimaanlagen stoppen. Aber wir dürfen auch nicht zulassen, dass eine ältere Frau, krankes Kind oder erschöpfter Pfleger in einer überhitzten Wohnung sitzt, obwohl eine vernünftige Lösung möglich wäre zu ihrem Schutz. Klimaschutz und Hitzeschutz gehören zusammengedacht. Und wir müssen die Ursachen bekämpfen und nicht locker lassen und uns nur darauf versteifen, zu schützen, was die Auswirkungen anbelangt. Wir müssen den Menschen helfen, die heute unter diesen Folgen schon leiden. Und genau das sehr geehrte Bundesrätinnen und Bundesräte, das ist verantwortungsvolle Politik und genau deshalb werden wir jetzt handeln. Vielen Dank.
Mit diesen Analysen verabschieden wir uns für heute und entlassen euch in das bevorstehende Wochenende. Das war OE24 Daily für diesen Freitag. Am Montag ab 7 Uhr morgens sind wir wieder mit den aktuellen Entwicklungen für euch da. Habt einen erfolgreichen Tag, ein erholsames Wochenende und auf Wiederhören.
OE24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgenpodcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.